BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und habe die Ehre, sagt heute Andreas Estner. Und heute tauchen wir 2 Stunden lang ein in die bayerische Geschichte. Im Mittelpunkt steht heute ein bayerischer König, nämlich König Ludwig I. Wir schauen zurück in das junge Königreich Bayern auf einen König, der die Stadt München mit seinen Bauten geprägt hat wie kaum jemand und der in vielerlei Hinsicht besonders war. Soeben ist eine neue Biografie über Ludwig I. erschienen, verfasst von einer Historikerin, die nicht zum ersten Mal bei uns zu Gast ist, Marita Kraus, Professorin, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig sage, Professorin für bayerische Regionalgeschichte.
Professorin für
europäische Regionalgeschichte.
Und bayerische und schwäbische Landesgeschichte.
Vielen Dank. Schön, dass Sie da sind und Autorin zahlreicher Bücher über bayerische Geschichte. Habe die Ehre, schön, dass Sie mit dabei sind. Heute steht bei uns König Ludwig I. im Mittelpunkt. Und bevor wir einsteigen in seine spannende Lebensgeschichte, wollen wir ihn für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen greifbar machen. Jeder kennt ja König Ludwig II., den Märchenkönig. Jeder kennt die Schlösser und die tragische Geschichte vom Tod im Starnberger See. Aber die anderen bayerischen Könige sind nicht jedem so bekannt. Darum wollen wir gleich am Anfang den Ludwig I. ein bisschen einordnen. Vielleicht geht es ganz gut anhand seiner großen Bauten, die er hinterlassen hat. Jeder, der schon mal am Oktoberfest war, kennt die Ruhmeshalle und die Bavaria. Und vielleicht hat sich auch schon mancher gewundert, warum am Donauhochufer bei Regenstauf ein riesiges Bauwerk steht, das aussieht wie ein griechischer Tempel. Es ist die Walhalla. Alles das geht zurück auf Ludwig I. und noch viel mehr.
Ludwig I. war ein begeisterter Kunstkenner, Kunstbauer, Kunstfreak, würde man sagen. Das ist ihm eigentlich zugeflogen bei seiner ersten großen Italienreise. Und seit 1805 hat ihn die Kunst besetzt. Und er war einer, der hatte so viel miterlebt, auch in den napoleonischen Kriegen und auch vorher schon von den französischen Revolutionstruppen durchs Land getrieben worden, dass er einfach keine Lust auf Militär hatte. Und im Gegensatz zu den Preußen, die ja immer alles ihr Geld ins Militär gesteckt haben, hat er in die Kunst investiert, weil er gesagt hat, Bayern muss ein Kunststaat, ein Kulturstaat werden, der eben in Deutschland über das Thema Kunst punktet und nicht auf militärischem Weg. Und ich glaube, das ist auch ein Ausgangspunkt seiner heutigen Bekanntheit. Ich sage immer, wenn Sie irgendwie Ludwig I. erleben wollen, dann fahren Sie mit der U-Bahn zum Odeonsplatz, steigen aus, schauen links, schauen rechts, das ist alles Ludwig I. Sie können zum Königsplatz fahren, schauen links, schauen rechts, das ist dieser gesamte Königsplatz, ist Ludwig I. Und eben, wie Sie sagen, das Oktoberfest ist ja nicht nur eine von ihm oben diese Ruhmeshalle, die bayerische Ruhmeshalle und die Bavaria gebaut worden, sondern die Theresienwiese ist ja benannt nach seiner Frau, das heißt bei der Hochzeit 1810 mit Therese von Sachsen-Hildburghausen wurde das Oktoberfest erfunden. Das heißt, das Oktoberfest geht direkt auf Ludwig zurück.
Also Ludwig prägt München bis heute mehr, als man so weiß oder denkt. Er war außerordentlich produktiv, auch privat. Er hat 4600 Gedichte verfasst. Er hat Tagebuch geschrieben und sage und schreibe 65.000 Seiten hinterlassen. Dazu ein, und ganz was Besonderes, ein Traumtagebuch, in dem er allein rund 400 Träume aufgeschrieben hat. Da werden wir noch genauer drauf eingehen im Laufe der Sendung. Wie hat er das als regierender König zeitlich eigentlich geschafft?
Er war hochdiszipliniert. Und er war, glaube ich, auch ungemein effizient. Ich glaube, der war ein ganz schneller Entscheider, weil anders geht's ja nicht. Er ist sehr früh aufgestanden, also er sagt, mäßiges Leben war wichtig. Also der ist meistens so um 10, 10:30 ins Bett gegangen, aber brauchte nicht so viel Schlaf, ist um 5 Uhr schon wieder am Schreibtisch gesessen und hat dann Briefe geschrieben, Tagebuch geschrieben, Akten abgearbeitet und. Und wenn andere Leute gerade erst aus dem Bett kommen, ist er schon mit der Arbeit ziemlich weit vorangeschritten gewesen. Es ist sicherlich auch so viel Schriftliches überliefert, weil er schlecht gehört hat. Als er 10 war, ging das bei ihm los, wie übrigens auch bei seiner Mutter, dass das Gehör nachgelassen hat. Und darum hat er alle seine Mitarbeiter, seine Minister, seine Sekretäre und so, die haben ihm alles schriftlich geben müssen, damit er nicht beim Hören Missverständnisse hat. Das gab dann schon mündlichen Vortrag, aber dann hatte er schon die Vorinformation und das hat natürlich nochmal potenziert die Überlieferung an Dingen, die schriftlich vorliegen. Und er hat dann eben seine Aktenvermerke draufgeschrieben und das konnte auf so einem Akt, konnte dann ein einfaches L draufstehen und ein Haken, das ist erledigt. Und es konnte aber auch ein ganzer Baum draufgeschrieben werden. Da gab es dann links und rechts die braven Kolonnen von den Ministern und dann hat er das Schreiben angefangen und ist immer breiter geworden und unten nochmal quer geschrieben. Und das sind die sogenannten Signate. Und da gibt es wohl über 100.000, also 3.000 sind gedruckt und die füllen allein 6 Bände. Also das ist wirklich unglaublich, was er an Arbeitsleistung geschafft hat. Er ist ja erst 1825 König geworden und 1848 hat er abgedankt. Das heißt, in diesen 23 Jahren hat er wirklich aber sich um alles gekümmert in Bayern. Also er hat sich einerseits um alles gekümmert und hat auf der anderen Seite eben, wie Sie sagen, Tagebuch geschrieben, Traumtagebuch geschrieben, Künstler gefördert. Also er hatte mehrere Leben gewissermaßen, weil er auch noch nicht unterging in seiner Herrscherexistenz, sondern immer wieder auch nach Rom gefahren ist und monatelang wirklich auch in Rom verbracht hat, sodass er also eine ganze, also dass sich das auch wieder etwas häuft in den Monaten, in denen er in München war. Er hat natürlich auch in Rom Akten abgearbeitet, Gesandtenberichte, alles, was ihm wurde ihm ja alles zugeschickt, aber da war es nicht ganz so dicht, aber es ist wirklich ein unglaublich disziplinierter und effizienter Herrscher gewesen.
65.000 Tagebuchseiten. Gibt es einen Monarchen, von dem so viel Persönliches überliefert ist,
nein,
dass er selbst geschrieben
nein,
hat? Nein.
Also ich wüsste es nicht. Also es gibt, die Queen Victoria hat irgendwann von England, die hat auch irgendwie mal Tagebücher überliefert, aber weder in diesen Mengen noch natürlich in dieser Ehrlichkeit. Also ich meine, das Tagebuch war nicht fürs Publizieren geschrieben. Er hat es zwar überliefert, weil er immer gesagt hat, man nehme den ganzen Mann. Also er wollte nicht nur sein politisches Leben überliefert haben, sondern er hat auch Briefwechsel wieder zusammengeholt, hat von sich das von den Adressaten wieder zurückgeben lassen und er hat nichts weggeschmissen. Das sieht man wirklich, wenn man genau hinschaut. Er hat auch nichts zensiert oder retuschiert, weil die Bücher sind ja durchgeschrieben. Und das ist schon sehr, sehr spannend und auch wirklich eine ganz besondere Quelle natürlich, in denen man auch, durch die man auch diesen Mann völlig anders entdecken kann.
Darf diese Bücher jeder lesen?
Nein, es ist so, die Tagebücher liegen in der Bayerischen Staatsbibliothek, in dem Nachlass Ludwig I. Archiv in der Staatsbibliothek und das ist nach wie vor von der Genehmigung des Hauses Wittelsbach abhängig, die sich sehr genau überlegen, wer die zu lesen bekommt.
Mhm. König Ludwig I., Träume und Macht, heißt die neue Biografie, über die wir heute sprechen. Wir erfahren heute viel über den zweiten König von Bayern und wir arbeiten uns chronologisch durch. Ganz vorn, Ludwig I. ist im August 1786 zur Welt gekommen und zwar in Straßburg. Warum in Straßburg? Wie kam das?
Sein Vater, Max Joseph, war Offizier in französischen Diensten. Das heißt, der war als Pfälzer, das war ja die Linie Pfalz-Birkenfeld, war er natürlich sehr französisch sozialisiert, sprach auch lebenslang mit ganz vielen Leuten nur französisch. Auch der Briefwechsel mit seinem Sohn war ewig lang nur französisch. Also diese Westbindung sozusagen, dieser Pfälzer Wittelsbacher war natürlich sehr, sehr stark. Er war in französischen Diensten der Vater und das bedeutete auch, dass 1789, als die französische Revolution ausbrach, sehr schnell eine Flucht aus Straßburg anstand, weil die französischen Revolutionstruppen, die haben dann natürlich die Garnison in Straßburg auch schnell vertrieben. Und das war die erste der vielen Fluchten, die der kleine Ludwig dann miterlebte. Denn es folgten etliche andere, weil gerade diese Grenze, diese Westgrenze Deutschlands, also war natürlich ständig von französischen von napoleonischen Kriegen später und vorher von der Revolution ständig überschritten. Und er selbst erlebte dann in Mannheim die Beschießung Mannheims, wo er fast ums Leben gekommen wäre, weil überall die Kanonenkugeln einschlugen.
Da war er erst 8.
Da war er erst acht. Mhm. Und also das war schon eine wirre Zeit und eine wilde Zeit, wo diese Familie des Pfalzgrafen, der war ja damals Pfalzgraf, der Max Joseph, der war ja noch keineswegs bayerischer Kurfürst, wo der eben immer wieder mit seiner Familie fliehen musste.
Sehr geprägt hat den kleinen Ludwig, seine Mutter, die leider viel zu früh verstorben ist.
Ja, das war Auguste Wilhelmine von Hessen-Darmstadt, eine offensichtlich sehr zugewandte, liebesfähige Frau, die immerhin in den ersten Jahren ihrer Ehe bereits 5 Kinder auf die Welt brachte. Ludwig hatte dann mit Auguste und Charlotte 2 Schwestern. Eine Schwester starb sehr früh und Karl war dann der Bruder. Und die Mutter starb, als sie 30 war, an TBC, auch sicherlich durch die vielen Fluchten nochmal getriggert, weil die, also das war eben einfach eine Zeit, die natürlich einer Frau, die gerade wieder mit einem Kind schwanger war, natürlich wenig Möglichkeiten geboten hat, sich zu erholen.
Es war insgesamt eine sehr bewegte Zeit. In München saß damals Kurfürst Karl Theodor auf dem Thron und hat das Kurfürstentum Bayern regiert, hatte aber selbst keine legitimen Kinder. Und er war schon 70 und hat auf den Tod seiner Frau gewartet, damit er wieder heiraten kann und vielleicht doch noch ein Kind bekommt. Und hat ganz schnell noch eine 17-Jährige geheiratet.
Genau, das war eine Habsburgerin, die aber sich dann also als widerspenstig erwies und die mit diesem 70-Jährigen, der nun nicht, da zwar keine legitimen Kinder hatte, aber eine ganze Unmengen an illegitimen Kindern hatte und nun gedacht hat, dass er sich diese 17-Jährige holt, die mit ihm nichts anfangen konnte. Und das haben schon alle immer wahrgenommen. Und als dann, also man muss hinzufügen, die Wittelsbacher hatten irgendwann einen Hausvertrag geschlossen, nachdem sie sich gegenseitig beerben sollten. Das war die Ausgangsbasis. Und dadurch hat erst der Max Josef, als sein älterer Bruder starb, ihn beerbt. Dann hat er, als dann die entsprechenden anderen rundherum kinderlos starben, hat er immer wieder sich nach oben sozusagen geerbt. Und so war er dann auch der Erbe von Karl Theodor, der Kurfürst eben in Bayern war. Und als dann 1799 der Karl Theodor kinderlos starb, hatten die Habsburger noch versucht, die Hand auf Bayern zu legen. Und da hat eben die 17-Jährige oder die junge Kurfürstin hat eben das verhindert. Die hat die Habsburger nicht zugelassen, hat den Max Josef schnell informiert, dass der rechtzeitig kam. Und so hat das dann geklappt mit diesem Wittelsbacher Hausvertrag. Weil die Habsburger immer wieder versucht haben, sich Bayern einzuverleiben. Und das war ja nicht der einzige Versuch, aber das war natürlich sehr wichtig, dass Marie-Leopoldine, das Enfant terrible des bayerischen Königshauses, eben hier zugegriffen hat.
Wenn es jetzt geklappt hätte, dann wäre vielleicht Bayern Teil von Österreich geworden.
Ja, genau.
Dann kam die Familie, Ludwig I., sein Vater, die Familie kam dann nach Nymphenburg. Ludwig war damals 13. Wie ging es weiter?
Also wir haben ja, die Zeiten sind ja nicht einfacher geworden. Napoleon ist inzwischen schon erster Konsul und lässt sich dann später zum Kaiser krönen in Frankreich. Napoleon erobert ganz Europa und dann müssen, zwar 1799 sind die jetzt, die Familie jetzt als kurfürstliche Familie von Pfalz-Bayern in München, aber müssen wieder fliehen vor napoleonischen Truppen. Später, wenn sie zurückkommen, müssen sie wieder vor österreichischen Truppen fliehen. Also das geht weiter bis 1805, bis dann ein Bündnis zustande kommt zwischen Bayern und Napoleon. Dass Ludwig I., der spätere Ludwig I., damals Prinz Ludwig, mit äußerstem Missfallen sieht, denn er ist praktisch seit seinen Kindertagen, seit diesen Erfahrungen mit den französischen Revolutionstruppen, ist er ein dezidierter Gegner Frankreichs. Und das wird er auch lebenslang bleiben. Und er hat immer Frankreich als den Feind gesehen, der immer über den Rhein kommt, der Deutschland und vor allem auch Bayern bedroht. Und das hat ihn, also war unglaublich traurig, dass der Vater dieses Bündnis mit Napoleon abschließt. Er war damals, als das Bündnis zustande kam, gerade in Italien auf seiner ersten großen Reise und musste dann auf dem Rückweg gleich mal den Eugène Beauharnais besuchen, der als Vizekönig von Italien dort etabliert war, der dann sein Schwager werden sollte. Denn Napoleon hat natürlich, das alte Heilige Römische Reich deutscher Nation war ja zerbrochen und nun gab es eigentlich keine Kurfürsten mehr. Es war so schwierig, welche Titel da eigentlich eine Rolle spielen sollten. Besonders, weil ganz viele Gebiete nun zusammengeschlossen werden sollten auf Anweisung Napoleons, die ehemals fürstbischöflichen, die ehemals standesherrlichen, also die ganzen Fürsten Leiningen und Fürsten Oettingen, Wallerstein und wie sie alle hießen, kamen nun zu Bayern und die hätten niemandem als einem König diese Art von Vasallenschaft sozusagen zugestanden. Deswegen hat Napoleon dann diese Frage gelöst, indem er gesagt hat, das wird ein Königreich. Die Frage, ob das nur von Napoleon kam oder ob das schon lange eigentlich ein Königreich war, die haben die bayerischen Historiker damals schon gestellt und gesagt, eigentlich bei Tassilo zum Dritten, da war das eigentlich schon Königreich und nur der böse Karl der Große hat das damals verhindert. Also wie auch immer, Bayern wurde Königreich und mit diesem Königreich wurde eben dann auch Ludwig Kronprinz dieses Königreichs und dann nach Paris eingeladen von Napoleon und erlebte dann einige Monate in Paris.
Diese Krönung oder dass Bayern zum Königreich wurde, die war am 1. Januar 1806 in aller Stille eigentlich.
Ja, es gab auch nie eine Krönung in Bayern. Kein bayerischer König ist gekrönt worden in diesem Sinne und Sie finden das auch immer auf den großen Bildern, auf den Staatsgemälden, da liegt die Krone immer neben dem König. Also der König wird nicht mit der Krone auf dem Kopf abgebildet. Am Anfang hatte das sehr praktische Gründe, weil die Krone nicht fertig war. Die Krone sollte nämlich in Paris angefertigt werden und ist natürlich nicht rechtzeitig fertig geworden, weil es ist ja alles so schnell gegangen. Und dann hat man gesagt, naja, da gibt es den Satz von Max Joseph, unsere Krönung und Salbung haben wir auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Es war ja auch Krieg, es war ja dauernd Krieg. Also man hatte das Gefühl, das ist jetzt nicht der richtige Moment für ein großes Fest. Ja, aber es waren weder die Krönungsmäntel fertig, noch die Krone. Und als sie dann kamen, gab es auch wieder eigentlich keinen richtigen Anlass. Und so ist nie wieder ein bayerischer König oder nie überhaupt ein bayerischer König gekrönt worden. Aber es war natürlich trotzdem die Throninsignien waren natürlich trotzdem da und insofern ein ordentliches Königreich. Wobei man schon sagen kann, die bayerischen, die Franzosen, die zu Besuch waren, Napoleon kam, Josephine kam und mit einem riesen Stab an französischen Köchen und an französischen Notablen und die haben also in Bayern ganz schön, in München ganz schön die Küche leer getrunken, die Leintücher ramponiert und am Schluss auch noch ganz viel Kupfergeschirr mitgenommen.
Ach was?
Ja.
Es ist ein schöner Seitenaspekt. Wenn man jetzt, die Krönung war am 1. Januar 1806 und in den Monaten zuvor, also 1805, war ja München zuerst von den Österreichern besetzt und dann von den Franzosen. Wie muss man sich diese Zeit vorstellen in München? Es waren ja zigtausende.
Also das waren ja Einquartierungen. Das heißt, die Theatinerkirche wurde zum Heulager für die Pferde und zum Stall. Und also irgendwo musste man die ja auch unterstellen. Dann war in jedem Haus waren Leute einquartiert, die natürlich dort sich ziemlich aufgeführt haben. Also die mussten versorgt werden. Aus dem Land heißt es dann immer. Die waren also keineswegs in irgendwelchen Kasernen außerhalb der Stadt untergebracht, sondern bei den Bürgern in der Stadt und die haben natürlich die Töchter belästigt, die haben den Keller leer getrunken, die haben sich natürlich so aufgeführt, wie sich halt fremde Armeen im Land aufführen.
Das war mit Sicherheit eine große Belastung für die
Münchner. War große Bürger. Belastung ja. Und da war es schon oft auch egal, ob es die eigenen waren oder die Fremden waren, ob es die Österreicher oder die Franzosen waren. Für die Bürger war das immer war jede Einquartierung immer ein Horror.
Ludwig, der Sohn des ersten Königs, Ludwig, der dann später Ludwig der Erste wurde, ist mit 19 auf seine erste Italienreise gegangen. Wie muss man sich das vorstellen? Es gab ja noch keine Eisenbahn.
Ja, man fuhr mit der Kutsche und man fuhr durchaus, der Hofarzt war dabei und also der Leibarzt war dabei, weil das war ja nun ein wichtiger Mann, dieser Thronfolger, der durfte ja nicht krank werden und das war ja nun das Thema der Zeit, dass oft die Kronprinzen davon weggestorben sind an irgendwelchen Krankheiten. Das war der Hofmeister dabei. Es war ein Freund dabei, der Karl Seinsheim, Graf Karl Seinsheim, der mit ihm immer unterwegs war auf Reisen. Und dann sicherlich noch Burschen und Kutscher und alles. Und man fuhr dann mit der Kutsche in etlichen Etappen bis Rom und dann bis Neapel. Er hat den Vesuv sich angeschaut und hat in Venedig dann die große Begegnung mit der Kunst Kunst, indem er die Ebä, die Mundschenken der Götter, die der Antonio Canova gestaltet hatte, gesehen hat. Und er war von diesem Kunstwerk so fasziniert, dass er sagt, das hat ihn für die Kunst einfach gewonnen. Das war seine Initiation in die Kunst, mit der er vorher gar nicht viel anfangen konnte.
Am 1. Januar 1806, um nochmal zurückzukommen, ist Bayern Königreich geworden. Sein Vater Max I. Joseph wurde bayerischer König und der junge Ludwig, der Kronprinz, wurde nach Frankreich geschickt und zwar für gut ein halbes Jahr nach Paris. Kaum war der Vater von Ludwig, Max I. Joseph, König von Bayern am 1. Januar 1806, wurde Ludwig, der Kronprinz, nach Frankreich geschickt? Oder wo hat ihn Napoleon geholt? Wie ist das gelaufen?
Napoleon hat ihn eingeladen. Napoleon war ja in München bei dieser Königserhebung, wie das heißt, was ja keine Krönung war, sondern eine Königserhebung, und hat dann den Ludwig eingeladen. Er hat auch den Erbprinzen von Baden nach Paris eingeladen. Und es ist durchaus zu unterstellen, dass er gerne diese beiden Thronfolger in Paris hatte, weil es liefen ja parallel die Verhandlungen zu dem Rheinbund, wo er nicht wollte, dass die Väter ausscheren. Das war ja sozusagen ein Gebilde, was der Napoleon in Deutschland schaffen wollte, um eben diese Fürsten, die sich mit ihm verbinden, zusammenzuschließen. Aber Ludwig war in Paris und hat nun das mit in Paris sehr genutzt. Also er war, glaube ich, jeden Abend im Theater. Er ist dauernd in das Musée Napoléon, so hieß der Louvre damals, gegangen, weil Napoleon hat ja aus seinen ganzen Eroberungszügen Kunst geraubt und nach Paris gebracht. Und also das, was man sonst in Ägypten oder in Rom oder in Neapel oder sonst wo hätte sehen müssen, das ist alles plötzlich in diesem Musée Napoléon gewesen. Und der war unzählige Male im Louvre und hat auch immer sich fachkundige Begleitung mitgenommen, was wichtig ist, weil er wirklich sowohl in Rom, wo er sich hat führen lassen, auch schon von dem späteren Galeriedirektor Dillis und dann auch in Paris, unglaublich viel gelernt hat über Kunst und diese ganze Welt, europäische Kunst, die da war, wirklich in sich aufgenommen und aufgesaugt hat. Er war aber auch hat in der Seine eine Schwimmschule besucht, worüber er sehr lebendig in seinen Erinnerungen berichtet, wo selbst ein Frauenzimmer mit bei der Schwimmschule war. Das wurde dann aus Gründen des öffentlichen Anstands untersagt. Wobei er gesagt hat, man hat von diesem Frauenzimmer weniger gesehen, als man abends im Theater sieht, mit großem Ausschnitt, aber das wurde dann untersagt. Also Schwimmschule in der Seine, Theater, viele Einladungen. Er hat Rhetorikunterricht genommen bei einem bekannten Schauspieler, der in Paris eben sehr etabliert war. Er hat ganz viel sonst unternommen. Er hat vor allem auch, und das fand ich schon bemerkenswert, ständig, er hatte das Privileg, diese ganzen deutschen Fürsten durften an dem napoleonischen Staatsrat teilnehmen. Und das hat er als einziger immer wahrgenommen. Er sagt, da war kaum einer andere da. Und hat dadurch natürlich unglaublich viel über das gelernt, wie Napoleon dieses Riesengebilde an Ländern, die er zusammenschließt, regiert. Das war auch natürlich die Geburtsstunde des späteren Code Napoleon, Code Civil. Und da hat Ludwig immer mit zugehört und hat auch gesehen, hat das Regieren beobachtet. Und er war eben auch ein, natürlich hat er auch die Vergnügungsstätten von Paris besichtigt. Er hatte immer eine Kutsche zur Verfügung, eine Hofkutsche zur Verfügung. Er konnte immer Leute einladen. Also es war schon, er wohnte in den Tuilerien, also mitten im Herzen der Stadt. Von dort, von seiner Wohnung aus konnte er sehen, wie der Arc de Triomphe gebaut wurde und hat also dieses Entstehen von Paris begleitet.
Das hat ihn mit Sicherheit auch geprägt.
Ja, hat ihn unglaublich geprägt und sicherlich auch für Ideen sehr sensibilisiert, wie er dann auch München gebaut hat. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass als Charles de Gaulle irgendwann in München war und an der Feldherrnhalle stand und Richtung Siegestor geschaut hat, soll Charles de Gaulle gesagt haben, voilà, une capitale. Und das ist natürlich schon auch der Punkt, weil München und Paris hier durchaus gewisse Ähnlichkeiten haben.
Wie war sein Verhältnis zu Napoleon? Er war beim sonntaglichen Mittagessen der kaiserlichen Familie auch öfter eingeladen. Aber wie war sein Verhältnis zu Napoleon? Er mochte ja Frankreich eigentlich nicht.
Nein, es war hoch ambivalent. Ich glaube, er hat Napoleon schon auch bewundert. Also wenn man das sieht, dieser Napoleon war eben ganz viel, hat ganz viel von dem gemacht, was Ludwig später auch als König gemacht hat. Hochdiszipliniert, er war ein Mann mit einem ganz breiten Spektrum. Er hat sich ja nicht nur ums Militär gekümmert, sondern eben auch um diese ganze Reform der Gesellschaft und dieser große Baumeister, der Kunstkenner. Alles das hat Ludwig natürlich fasziniert. Auf der anderen Seite fand er Napoleon eitel, egoistisch und über diese Machtausübung über Militär fand er ihn eigentlich abscheulich. Und er hat gesagt, wie kann jemand sein Seelenheil so aufs Spiel setzen, indem er denkt, dass er über militärische Eroberungen seinen Weltruhm, seinen Ruhm erwerbt, das geht überhaupt nicht. Also er hat in der Zeit auch eine tiefe Abneigung gegen diese Art des militärischen Eroberns. Es hat ihn sehr geprägt und die hat er dort erworben. Und er hat eben diesen Napoleon auch so direkt erlebt, auch später auf Feldzügen, wo er dabei war. Und das hat ihn, da hat er eben auch gesehen, wie so ein dominanter, militärisch geprägter Mann, wie der agiert. Und das hat ihn auch abgestoßen. Und Napoleon war für ihn natürlich auch immer derjenige, der alle Traditionen umgestürzt hat, der eigentlich die Welt auf den Kopf gestellt hat, die traditionale Welt der Königreiche, wie sie bestanden hatten. Und Ludwig war ja ein Fan, ein Geschichtsfan. Ja, das war das, was ihn interessiert hat. Er hat auch Mathematik gerne gemocht, aber eben Geschichte war das, was ihn am meisten interessiert hat. Hat auch lebenslang Geschichte gelesen, also Bücher gelesen über Geschichte. Und dass Napoleon das alles auf den Kopf gestellt hat, das hat er als einen tiefen Bruch in der Geschichte erlebt, was er natürlich auch sehr unmittelbar seine Familie betraf.
Ganz anders sein Vater, König Max I. Joseph, der war sehr auf Napoleon fixiert, weil natürlich Napoleon Bayern groß gemacht hat oder größer,
ja,
und zum Königreich. Und ich habe gelesen bei Ihnen, dass Max I. Joseph aber ganz im Geheimen eigentlich geplant hat, dass Bayern irgendwann frei sein soll.
Ja, natürlich. Ich meine, dass ab dem Zeitpunkt, wo Bayern Königreich war, war natürlich immer die Absicht, Bayern irgendwie zu vergrößern und selbstständig werden zu lassen. Das ist schon klar. Ich glaube, das war natürlich ein Zweckbündnis. Mein Max I. Joseph hat ja mit dem Minister Montgelas einen sehr klugen, aufgeklärten Bürokraten an seiner Seite gehabt, dem er auch in großen Teilen das Regieren überlassen hat und der ja Bayern massiv geprägt hat durch seine großen Reformen, diese Revolution von oben, wo also Bayern, dieser entstehende große bayerische Staat eben mit großen Verwaltungsreformen praktisch neu aufgestellt wurde. Sicherlich ist Montgelas bis heute prägend mit seinen Reformen gewesen. Max I. hatte mit Montgelas das bis zuletzt intensiv durchgesprochen, dass dieses Bündnis mit Napoleon für ihn irgendwo, da gab es keine Alternative dazu, weil die Gefahr war, dass man sonst einfach überrollt wird und jemand anders eingesetzt wird, zum Beispiel ein entsprechender napoleonischer Marschall. Er hat auch dafür tatsächlich Napoleons Wunsch einfach nicht widersprechen können, dass die Auguste, die Tochter, dass die den Eugène Beauharnais, den Stiefsohn Napoleons, geheiratet hat, was Gott sei Dank eine glückliche Heirat wurde, aber der Eugène wurde genauso vor die Alternative gestellt, also musste die genauso musste heiraten auch wie Auguste, also der hat sich das auch nicht rausgesucht. Mhm. Aber insofern ging das bei Napoleon eben ganz radikal und schnell, die Entscheidungen. Und ich glaube, dass der Max I. Joseph einfach gesagt hat, jetzt holen wir so viel wie möglich raus. Und dass der Kronprinz Ludwig sich so deutlich gegen Napoleon positioniert hat, das war ihm natürlich zutiefst zuwider, weil er gesagt hat, sei doch ein bisschen diplomatisch und du musst ja nur nichts sagen. Du musst ja gar nicht mal dem Napoleon immer huldigen, aber sag bitte nichts, damit das wenigstens, dann kriegen wir hier wieder was. Und letztlich hat man auch in Paris natürlich viele Bestechungsgelder bezahlt, bei Talleyrand, dem Außenminister und bei etlichen anderen, damit wieder irgendwie, was weiß ich, Ulm auch zu Bayern kommt. Ulm war kurz bei Bayern und dann haben die Württemberger mehr geboten und da war der Max I. immer sauer und hat gesagt, das bist du schuld, weil du ständig gegen diesen Napoleon opponierst.
Jetzt müssen wir einen kurzen Seitenexkurs machen. Altbayern, das man heute als Altbayern sieht, also Bayern war ja vor vor dem Königreich deutlich kleiner.
Ja, das war Altbayern, war also Oberbayern, Niederbayern und die Oberpfalz. Mhm. Und nun kamen diese ganzen Gebiete dazu, die wir heute unter Schwaben und Franken verstehen. Und die Pfalz, also auch die linksrheinische Pfalz, gehörte dann ja auch zu Bayern.
Und Tirol und Salzburg auch.
Und dann in bestimmten Zeiten auch noch Tirol und Salzburg. Mhm. Ludwig wurde ja dann auch Generalgouverneur des Inn- und Salzachkreises, saß in Salzburg und Innsbruck und hat Tirol geliebt. Also er hat wirklich Tirol sehr geliebt. Also das waren Zeiten der ständigen Vergrößerung, Verkleinerung. Also Tirol ging dann wieder weg nach dem Wiener Kongress, was Ludwig sehr, sehr bedauert hat. Aber eben nach Norden und nach Westen und in alle Gegenden hat sich Bayern vergrößert. Eben auch, weil die Territorien der Standesherren, also der Fürsten und aber auch der ganzen kirchlichen Territorien, die Reichsstädte, alles das kam dann zu Bayern und wurde, wie man sagt, mediatisiert, in Bayern integriert.
Da muss man auch dazu sagen, Montgelas stand auch schon stark hinter der Säkularisation, oder?
Ja, Montgelas war sicherlich derjenige, der die Säkularisation der Klöster initiiert hat, weil er eben gehofft hat, dadurch, dass Geld in die Kassen kommt. Denn Bayern war notorisch klamm in dieser Zeit. Nicht nur, dass man dann nach dem Bündnis mit Napoleon dauernd Truppen stellen musste, was ganz viel Geld kostete, sondern als dann immer mehr Gebiete zu Bayern kamen, musste man auch deren Schulden mit übernehmen. Und das war so ein bisschen wie in der Gebietsreform der 1970er Jahre, wo man eben dann gesehen hat, dass etliche Städte auch ganz froh waren, dass sie sozusagen zusammengeschlossen wurden, weil ihre Schulden dann auf die Art und Weise übernommen wurden. Und wir haben ja heute wieder eine Situation, wo sich das wahrscheinlich der eine oder andere wünschen würde, dass irgendjemand die Schulden übernimmt. Und das war damals eben dann Bayern. Das ist dann auch die Zeit, wo ganz viele Kulturgüter aufgrund der Übernahme der Schulden nach München gekommen sind. Die Säkularisation wiederum hat dazu geführt, dass zum Beispiel die Bayerische Staatsbibliothek die größte Sammlung an entsprechenden Schriften hat, die eben alle aus den Klöstern nach München gebracht wurden. Das war eine echte Kulturrevolution und natürlich auch auf eine gewisse Weise ein Kulturverbrechen. Man kann es anders nicht sagen, weil so vieles zerstört wurde und letztlich hat die Säkularisation lang nicht so viel Geld in die Kassen gespült, wie gedacht war. Und Ludwig hat das immer auch als ein Verbrechen angesehen. Und deswegen hat er dann nachher wieder begonnen, Klöster zu gründen, als er König war. Und hat eigentlich eine, wie man sagt, eine Rekatholisierung Bayerns wieder in die Wege geleitet. Aber eben auch teilweise als Entschädigung für diese Säkularisation und auch vor allem die Orden, die sich um Erziehung gekümmert haben, die das Sozialsystem mitgetragen haben in Bayern. Das war ja ein Kahlschlag, der natürlich auch vielen armen Leuten wirklich die Basis geraubt hat. Also das war schon ein sehr radikaler, aufklärerischer Schnitt in dieses bayerische Fleisch, weil die Klöster waren ja seit 800 Jahren mit an dem Landesausbau beteiligt und waren eben auch ein wichtiges Element in Bayern.
Ludwig, es war vielleicht auch ein Grund, warum Ludwig der Erste, der Kronprinz, Montgelas nicht mochte.
Er mochte ihn absolut nicht, aber er hat ihn auch als den Revolutionär von oben, der er ja auch war, angesehen. Also im Grunde genommen, also in Frankreich waren das ja die Jakobiner, die Revolution in Frankreich betrieben haben, und er hat ihn immer eigentlich als Jakobiten gesehen, als einen, der diese Revolution zwar nicht von unten, aber von oben betrieben hat und dadurch natürlich auch eigentlich die Revolution nach Bayern gebracht hat.
Und er wollte ihn weghaben.
Er wollte ihn weghaben. Und
irgendwann war es soweit.
Und hat das auch immer wieder versucht. Es gibt darüber ganz unterschiedliche Berichte und ich habe dem wirklich sehr nachgespürt, weil es gibt dann die Behauptung, das wäre eine böse Intrige gewesen und das würde einen Schatten auf Ludwigs Charakter werfen. Und darum habe ich mir das ganz genau angeschaut und wirklich allen Quellen hinterhergespürt. Und man kann sagen, Ludwig war fest überzeugt, dass Montgelas das Unglück Bayerns ist, dass er also der Verderber Bayerns ist. Man muss sich vorstellen, 1817, als dieser Sturz Montgelas dann stattfand, da waren die Reformen gerade erst stecken geblieben. Die waren angelaufen, die großen Verwaltungsreformen von Montgelas. Er hatte alle verärgert rundherum und Bayern war pleite. Montgelas war auch noch Finanzminister. Und in dieser Zeit war gerade die große Hungerkrise aufgrund des Ausbruchs des indonesischen Vulkans Tabora. Und 1816, 17 war große Hungerkrise und Mosheler hat es einfach ignoriert und hat gesagt, das stimmt nicht, diese gibt's gar nicht. Das heißt, es gab großen Unmut im Land und dann gab es noch Spekulationen, in die auch Mosheler wohl mit verwickelt war. Und da ist, also sind mehrere Bankiers und Banken pleite gegangen. Und einer der Bankiers, der drang also bis Ludwig vor, der gerade an einer Lungenentzündung erkrankt war und gerade knapp dem Tode entronnen war. Und dann hat Ludwig gesagt, jetzt schreibt er eben an seinen Vater einen Brief, dass Mosheler weg muss. Und dieser Brief, der ist auch verkehrt überliefert worden von früheren Biografen, der hat eigentlich nur gesagt, Mosheler ist ein Verderben für Bayern und Mosheler, lieber Vater, steht zwischen Ihnen und mir. Was auch stimmt, weil der Mosheler immer wieder dem Max Josef Ratschläge gegeben hat, wie der den Ludwig behandeln soll und dass er ihn hier wieder wegschicken soll und da wieder wegschicken soll. Und diesen Brief hat dann der Marschall Wrede dem König übergeben und der hat zum Sturz Mosheler geführt. Und das war auch dann, dieser Sturz Mosheler hat auch den Weg zur Bayerischen Verfassung von 1818 freigemacht, gegen die der Mosheler war. Nicht ganz, aber er war sehr verzögert und wollte bestimmte Dinge nicht. Und Ludwiger damals unglaublich freiheitlich und liberal und hat dann auch intensiv sich für diese Verfassung eingesetzt, die dann eben 1818 erlassen wurde.
Und als Mosheler ging, hat er geschrieben, Bayerns größter Feind ist gefallen.
Genau, das war auch seine feste Überzeugung.
Max der Erste Josef hieß der erste bayerische König und sein Sohn war Ludwig der Erste. Um den geht's heute bei uns. Als Kronprinz 1810 hat er geheiratet, über seine Frau Therese werden wir noch sprechen. Er war, wie man aus seinen Tagebüchern weiß und aus seinen Gedichten, relativ oft in andere Frauen verliebt, da werden wir auch noch drüber berichten. Und eine weitere Liebe war die Liebe zur Kunst und dabei auch zur Architektur und zur Antike. Und er hat ja schon in der Kronprinzenzeit offenbar begonnen, in München zu bauen.
Er hat auch zu sammeln begonnen. Das war schon auf seiner ersten Italienreise, eben 1805. Und hat sich dann immer mehr auch in diese Vorstellung verliebt, dass man Bayern verändern muss, dass man diese Kunst und diese großartigen Sachen nach München bringen muss. Wir hatten Sie angesprochen, es gab die napoleonische Ära, er war bei vielen Feldzügen dabei, Bayern wurde größer und größer und wurde es dann auch wieder kleiner nach 1814. Er war zwischendrin ja Verwalter des Inn- und Salzach-Kreises, hatte also Funktionen, die er danach nicht mehr hatte. Und jetzt brauchte dieser Mann, der ja nun dann immerhin schon über 30 war, natürlich auch ein Betätigungsfeld, weil er energiegeladen war und einen großen Wunsch hatte zu gestalten und aber ihn der Vater nicht unbedingt an der Stadtverwaltung teilhaben lassen wollte. Was schade war, weil Ludwig ein wahnsinnig guter Verwalter war und später auch die Staatsschulden reduziert hat und so weiter. Aber da wollte ihn der Vater nicht ranlassen. Und drum war auch in der Kronprinzenzeit das Bauen und die Planungen für Bauten so eine Art Ersatzbetätigung, die er aber dann lebenslang natürlich auch als seine Hauptbetätigung auch mitgeführt hat. Und da hat ihn der Vater machen lassen. Also das war dann etwas, wo es auch schon um Umgestaltung Münchens ging, wo dann schon die Pläne für die Glyptothek am Königsplatz, am späteren Königsplatz entstanden und auch schon der Baumeister, der große Architekt Klenze, der ja durch ihn groß geworden ist, dann schon auch zum Hofbaumeister, Hofbauintendanten ernannt wurde. Und also insofern begann die Umgestaltung Münchens schon in dieser Zeit, wenn auch der Kronprinz weitgehend noch aus seinen beschränkten Mitteln diese ganzen Dinge angehen musste, hat er doch eben schon systematisch gesammelt. Unter anderem auch für die Walhalla. Da hat er schon sehr früh Büsten in Auftrag gegeben, denn die Walhalla sollte sozusagen für das für Deutschland, er hat das immer mit T geschrieben und nicht mit D, für Deutschland, also ein Ort werden, wo die berühmtesten Deutschen eben dort sich wiederfinden, weil er erlebt hatte, als er in Berlin war, zu der Zeitpunkt, wo Napoleon dort einmarschiert war, dass dort Deutschland wirklich und Berlin und Preußen niedergebrochen war durch Napoleon. Und er sagte, da muss man was dagegen tun, man muss dem wieder Selbstbewusstsein geben. Und die Walhalla war eben als deutsche, als Tempel dieser deutschen Einigkeit gedacht. Wohlgemerkt Einigkeit und nicht Einheit. Also er hätte nie einen preußischen Nationalstaat haben wollen, sondern er wollte die deutschen Staaten einen gegen Napoleon. Und das war, und gegen Frankreich später auch. Und diese, nur mit geeintem Deutschland könnte man gegen Frankreich bestehen. Und das beseelte auch seine Bauten wie die Walhalla oder später auch die Befreiungshalle in Kelheim und war aber auch immer wieder ein Versuch, das Selbstbewusstsein zu stärken durch Kunst. Also es gab da durchaus eine Botschaft mit dieser Kunst, die er da auch plante und umsetzte. Und das geht eben, wie gesagt, von der Kronprinzenzeit bis weit in seine Zeit nach der Abdankung.
Als er jung war, war München ja eine kleine Residenzstadt.
40.000 Einwohner.
Mittelalterlicher Stadtmauer.
Ja. Mhm. Und er hat dann eben auch mit der Planung der Ludwigstraße natürlich diese Öffnung nach Norden vorangetrieben. Er hat dann mit der Theresienwiese und dann den Bauten auf der Theresienhöhe, auch dann gekrönt von der Bavaria, die ja auch erst nach seiner Abdankung eingeweiht wurde, nach Südwesten sozusagen die Stadt gestaltet. Und das waren also ganz wichtige Einschnitte. Er hat dann auch mit dem Königsplatz ja dann eigentlich er wollte eine Art neues Stadttor schaffen, was die Propyläen am Königsplatz sind, eben dann direkt nach Westen. Also er hat diese Stadt wirklich zu einem ganz neuen Gebilde gemacht und es war ihm eben wichtig, so hat er das dann auch formuliert, die Stadt solle so werden, dass keiner sage, er habe Deutschland gesehen, wenn er München nicht gesehen habe. Mhm. Und er hat damit wirklich München auch zu einer Stadt erhoben, die es wert ist, bis heute gesehen zu werden.
Sehr schön. Ein sehr schöner Abschluss für die erste Stunde. Das ist Habe die Ehre. Wir reden heute über Ludwig, den ersten König, Ludwig den Ersten mit der Historikerin Marita Kraus. Sie hat eine Biografie verfasst und ich freue mich sehr auf die nächste Stunde.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt noch mit Andreas Estner. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde von unserer heutigen Sendung. Heute geht es um König Ludwig I. von Bayern. Es ist eine nagelneue Biografie, erschienen mit über 600 Seiten von der Historikerin Marita Kraus. Und in dieser Stunde werden wir noch mehr über das Leben von König Ludwig I. erfahren und auch über sein Privatleben. Und da gibt es viel zu berichten, weil er 65.000 Seiten Tagebuch geschrieben hat. Bevor wir den Privatmenschen Ludwig auch noch näher kennenlernen möchten, wollen wir noch ein paar Fakten abarbeiten. Am 13. Oktober 1825 hat er den Thron bestiegen. Er war 39. Und das Königreich war hoch verschuldet, eigentlich kurz vor der Pleite.
Das Königreich war eigentlich seit den Napoleonischen Kriegen kurz verschuldet und vor der Pleite. Die haben also überall bei allen internationalen und nationalen Möglichkeiten haben die Geld aufgenommen und ohne die großen jüdischen Bankiers wäre gar nichts gegangen. Also der große Bankier Aaron Elias Seligmann, später Freiherr von Eichthal, der hat praktisch das Königreich auch über die Runden gebracht. So, das war der Ausgangspunkt, denn sie hatten die Schulden übernommen, sie hatten viele Kriege finanziert und Montgelas war bei allen anderen Verdiensten kein guter Finanzminister. Von seiner kapriziösen Frau Ernestine Montgelas ist überliefert, dass sie sagte, als Außenminister sei er gut, als Innenminister passabel und als Finanzminister müsste er erschossen werden. Und so hat es auch Ludwig gesehen und sein größtes Bestreben war, die Finanzen wieder in Ordnung zu bringen. Das ist ja ein großes Missverständnis, das man ja auch bei Ludwig II. Noch hat. Die Könige haben ja von ihren sogenannten Privatgeldern gebaut, weitgehend. Das heißt, die hatten ihre sogenannte Zivilliste. Das war das, was auch die englische Königin bekommt vom Staat, um ihre Repräsentationspflichten wahrzunehmen. Und davon wurden auch die Schlösser erhalten und so weiter. Und umgekehrt gab es dann eben die Staatsgelder. Und Ludwig war es eben ein großes Anliegen, diese Schuldensituation zu klären und hat diese Staatsfinanzen wieder sehr schnell in Ordnung gebracht. Und er war eben ein großer Sparmeister, ein großer Sparspezialist, der sich dann auch mit seinem Minister Amandsberg, der wurde dann natürlich Sparmandsberg genannt, wie man sich das vorstellen kann, eben durch große Einsparungen auch bekannt gemacht hat. Man war empört darüber, dass er sogar die Kleider des Königs, die man sonst, also seines Vaters, die man sonst verschenkt hat, also die hat versteigern lassen. Also das waren so Dinge, dass er sofort die Hoftafel runtergekürzt hat von irgendwelchen opulenten 20 Gängen auf 6 Gänge, da war immer noch genug da und dass er eben auch ansonsten relativ gut immer versucht hat einzusparen. Es gibt ein berühmtes Objekt, was immer gezeigt wird, was jetzt auch dann in der zukünftigen Landesausstellung gezeigt wird, nämlich einen Morgenrock, wo es immer heißt, der war so geflickt und so, ach, das zeigt, wie geizig der Ludwig war. Und der hat sich aber inzwischen sozusagen dekonstruieren lassen. Das war eine Art Talisman. Da schreibt er tatsächlich, als er in Paris ist, 1867, dass er den seit 50 Jahren mit sich nimmt. Den hat er sich mal machen lassen als ersten Gehrock nach englischem Muster. Und den hat er immer bei sich. Und deswegen ist er auch geflickt und alles. Das war also kein Geizobjekt, sondern, und Ludwig war sehr aufs Anziehen bedacht. Er hat zwar dann als König meistens Uniform angehabt, hat aber auch sonst sich immer gut gekleidet. Also so weit ging der Geiz nicht. Aber das in Ordnung bringen der Staatsfinanzen war ihm extrem wichtig. Das war die erste Tat. Fürs Bauen hat er natürlich dann Geld gebraucht. Da hat er dann auch immer unterschieden zwischen den Dingen, die also jetzt sozusagen seine mehr oder weniger privaten Ideen sind und andere, die er für den Staat baut. Hat sich natürlich auch immer wieder Geld aus dem entsprechenden Bauetat des Staates rübergeholt. Und da gab es dann auch dann in den Anfang der 1830er Jahre, als die Französische Revolution von 1830 alle so aufgewühlt hatte, gab es dann große Proteste, weil man gesagt hat, er soll doch lieber Straßen bauen und Schulen bauen, als dass er diese Privatlustbauten wie so eine Universität oder eine Staatsbibliothek baut. Und das geht doch überhaupt nicht. Also da hat er sich dann sehr drüber geärgert.
Wie ist er der Industrialisierung gegenübergestanden? Das war ja die Zeit, da kam die Eisenbahn, war ganz neu. Es wurden die ersten Fabriken gebaut in Europa. Wie stand er dieser Industrialisierung gegenüber?
Also er war auf der einen Seite allem Neuen sehr aufgeschlossen. Er hat auch, er hat stärker auf Kanal gesetzt als auf Eisenbahn. Also Kanal war damals das große Projekt, was viele betrieben haben, was auch noch bis ins 21. Jahrhundert, wir wissen das vom Rhein-Main-Donau-Kanal, als das wesentliche Projekt ging. Er hat sich aber dann auch der Eisenbahn zugewandt. Er hat ganz früh Versuche mit der Eisenbahn auch selbst mitfinanziert bei dem Josef von Baader hier. Der hat Modelle aufgebaut in Nymphenburg, die er sich angeschaut hat. Und also dem war er sehr aufgeschlossen, hat später auch viel Geld für die Eisenbahn in die Hand genommen. Er war 1814 in England und hat sich Fabriken angeschaut. Er hat sich überhaupt auf seinen ganzen Reisen durchs Land immer Fabriken angeschaut. Aber diese frühindustriellen englischen Fabriken, die waren natürlich schon was Besonderes. Und als er diese Fabriken gesehen hat, hat er gesagt, das ist kein menschenwürdiges Leben für die Arbeiter in diesen Fabriken. Deswegen war er gegen große Fabriken in Bayern. Also nicht etwa, weil er industrialisierungsfeindlich war, sondern weil er gesagt hat, die Leute sollen nicht so leben wie diese Arbeiter in den Fabriken. Mhm. Und er hat insofern schon, vor allem die Infrastruktur war ihm wichtig, dass Bayern eben vorankommt. Er hat sich intensiv für den Zollverein eingesetzt, damit die Handelsschranken abgebaut werden, damit Bayern da auch in einen deutschen Handelsverbund kommt, und war sehr traurig, dass die Österreicher da nicht mitgemacht haben, weil für ihn zu Deutschland immer auch Österreich gehörte. Also da hat er sich sehr eingesetzt und hat aber ansonsten stärker auf die Förderung des Handwerks gesetzt. Und so ist in Bayern auch dann der sogenannte Industriehandwerker entstanden. Also dass eben in diesen großen Fabriken nicht etwa nur lauter Ungelernte waren, sondern eben viele Facharbeiter auch zum Beispiel in der Lokomotivfabrik Maffei zusammengewirkt haben.
Nach ein paar Jahren ist er politisch konservativer geworden. Was waren da die Auslöser?
Also er fing ja, wie gesagt, sehr liberal an, war ein absoluter Verfechter dieser bayerischen Verfassung von 1818, wollte sie noch liberaler haben, hat dann als König sofort die Zensur aufgehoben, hat sich auch sonst sehr für liberale Gesetze eingesetzt. Aber als dann die Abgeordneten ihn eben nach der Revolution von 1830 in diesem Landtag so kritisierten und gesagt haben, sie wollen ihm das Geld für weitere Bauten nicht genehmigen, und da war er dann richtig ärgerlich und hat gesagt, also das muss er diesen diesen Abgeordneten entziehen, die verstehen nicht, von was sie da sprechen. Und dann gab es das berühmte Hambacher Fest auf der Burgruine in der Pfalz in Hambach und dann auch das Gaibacher Fest auf dem Gebiet von Kastell, also bei Würzburg. Und da wurden revolutionäre Reden gehalten, die auch von Abschaffung von Monarchien sprach. Es gab dann auch Bemühungen, sich mit den französischen Revolutionären zusammenzuschließen, also gerade in Hambach, die erst Anfang Juni 1832 wirklich scheiterten. Und da wurde er dann doch, hat er eine Wende vollzogen und hat sich auch den Aktivitäten des Deutschen Bundes unter Metternich angeschlossen, die ja genau diese restriktiven und repressiven Gesetze ohnehin schon verabschiedet hatten und wo Bayern immer nur mühsam mitgezogen hat, vorbehaltlich der Verfassung. Aber da hat er dann eben auch mitgezogen und er hat auch, was man ihm wirklich auch zum Vorwurf machen kann, diese Protagonisten des Gaibacher Festes, also den Bürgermeister Beer aus Würzburg und auch den Eisenmann, den Redakteur, wirklich bösartig sozusagen, also wie hochsymbolisch diese beiden verfolgt und sie eigentlich bis 1848 nicht wirklich begnadigt, um zu zeigen, wer hier Widerstand leistet, der wird auch mit voller Härte bestraft. Und das sind also ganz schlechte, sagen dunkle Seiten seiner Biografie. Er ist dann auch natürlich von den Liberalen, die sehr von ihm enttäuscht waren, immer mehr gescheut, immer mehr auch geschmäht worden. Und 1837 hat er dann auch noch den Karl von Abel als Minister eingesetzt, der sehr katholisch, konservativ war und ist dann immer mehr, auch in diesen 10 Jahren, die noch folgten, immer mehr in diese katholisch-konservative Ecke abgedriftet.
Da hat er 1838 den Kniebeugenerlass erlassen. Was hat das bedeutet?
Also die Frage, warum er das erlassen hat, die ist nach wie vor nicht ganz genau erklärt. Wahrscheinlich ist es so, dass er das einfach gesehen hat, wie dekorativ das ist, wenn in der Kirche das mit den Militärpersonen auf die Knie gehen, wenn das Allerheiligste vorbeigetragen wird, also die Hostie. Nun war es aber so, dass Bayern natürlich ein bikonfessioneller Staat war und die Soldaten natürlich auch protestantisch und katholisch waren. Und für die Protestanten ist es eine Gotteslästerung, wenn man vor dem Allerheiligsten auf die Knie geht. Das hat erst einmal in der regulären Armee noch keine Proteste ausgelöst, aber bei der Landwehr, das waren also das Bürgermilitär, die haben sich beschwert und haben gesagt, also das sehen sie gar nicht so, die können keine protestantischen Landwehrleute können nicht auf die Knie gehen vom Allerheiligsten. Und das hat im Übrigen Deutschland also große Wellen geschlagen, auch gerade natürlich im protestantischen Preußen, in den protestantischen Gebieten, also ein Zwang zu eben Gotteslästerung zu begehen und so weiter und hat ihm schwer geschadet. Was ich gefunden habe, ist, dass sein Erlass wirklich nur sagte, in der Kirche, beim Gottesdienst, vor dem Allerheiligsten. Es hatten die Evangelischen sowieso ihren eigenen Gottesdienst. Also insofern, beim Gottesdienst waren es halt die Katholischen. Mhm. Und der ist aber dann ausformuliert worden, als dass es auch auf dem Land bei Prozessionen, Fronleichnamsprozessionen und so weiter so sein sollte. Und ich habe nach wie vor diesen Brückenschlag nicht gefunden, ob das möglicherweise auch der Abel war, der das so verschärft hat. Aber der Abel hat ihn zu etlichen solchen Aktionen, unter anderem auch Verbot des Gustav Adolf Vereins, das war der protestantische karitative Verein sozusagen, veranlasst. Und ist dann eben in aller Härte durchgeführt. Und das hat dem Ludwig sehr geschadet und auch seinem Renommee in ganz Deutschland.
Was ihm vermutlich nicht geschadet hat, war die Wiedergründung der Klöster.
Ja doch, die haben natürlich die Evangelischen auch als Affront gesehen. Also es haben viele bejaht, weil es ja auch viele soziale und pädagogische Orden waren, die er da wieder geholt hat. Aber er hat mit den Franziskanern auch einen Bettelorden wieder geholt. Und das wurde dann ganz schlecht gesehen. Die Jesuiten, die mochte er nicht, die hat er nie zugelassen, obwohl der Abel das eigentlich sehr forciert hat. Da hat er nicht mitgemacht. Aber ansonsten vor allem die Benediktiner. Und er hatte den schönen Satz, schreibt er ins Tagebuch, der Benediktiner schaut dir ins Gesicht und der Jesuit schaut zu Boden, wenn er dir begegnet. Also er mochte die Benediktiner sehr gern. Und das ist auch der Grund, er hat dann dann St. Bonifaz gebaut, er hat Ettal wieder gegründet.
Kloster Scheiern.
Er hat also ganz viele Benediktinerklöster, die ja nun in Bayern wirklich, also eigentlich auch die, ein kulturelles Element bis heute sind, hat er wieder gegründet. Und das hat ihm auf der katholischen Seite natürlich viel positive Presse auch eingetragen. Und die Evangelischen haben gesagt, er versucht, Bayern zu rekatholisieren. Und nach der Aufklärung müsste natürlich eigentlich die Trennung von Kirche und Staat etwas anders aussehen, als sie dann Ludwig praktiziert hat, der doch auch ein sehr gläubiger Katholik war.
Das ist Habe die Ehre, 11.23 Uhr. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren aufmerksamen Hörerinnen und Hörern, die meinen Fehler natürlich sofort entdeckt haben und ihn auch korrigieren. Da ist zum einen die Rosi Schmidt und der Rupert Schiller. Sie schreiben, die Walhalla steht nicht bei Regenstauf, sondern bei Donaustauf oder in Donaustauf. Das bitte ich zu entschuldigen und sage vielen Dank für diese Rückmeldung und fürs Zuhören natürlich. Wir reden heute über Ludwig I. von Bayern, Träume und Macht, heißt die neue Biografie von Marita Kraus. Frau Kraus, warum haben Sie eine Biografie geschrieben? Es gibt ja schon so viele, Sie haben es selber erwähnt in Ihrem Buch, über 1000 Bücher über Ludwig I.
Es gibt immer wieder neue Perspektiven auf so eine Person. Und die letzte große Biografie über Ludwig, die ist 1986 erschienen, das ist auch schon wieder 30 Jahre her. Mhm. Und dieser Kollege Gollwitzer, der hat eine politische Biografie geschrieben. Das entsprach damals einfach dem Muster der Zeit. Und es ist eigentlich eine Geschichte Bayerns unter dem Aspekt Ludwig I. Und ich habe gedacht, man muss diesen Mann neu entdecken. Ich habe ihn auch insofern neu entdeckt, weil ich hatte ja eine Biografie über Lola Montes geschrieben. Und da habe ich die Tagebücher zu Lola Montes gehabt und da habe ich diesen Ludwig völlig neu entdeckt, den ich immer als einen etwas autokratischen und eigentlich konservativen Herrscher irgendwie abgehakt hatte. Und ich habe aus dieser Beschäftigung mit Lola und dieser Beziehung habe ich dann eigentlich entdeckt, was dieser Ludwig für ein großartiger, großzügiger, hochgebildeter, fürsorglicher, zugewandter Mann war, wo ich gesagt habe, das wusste ich ja alles gar nicht. Und aus dieser Erkenntnis heraus habe ich gesagt, das würde sich lohnen, diese Biografie zu schreiben. Und ich habe ihn dann neu entdeckt. Und ich glaube, das ist auch eigentlich auch der Duktus, den ich in meiner Biografie, das ist die Idee meiner Biografie, dass man beim Gollwitzer und bei anderen auch vieles nachlesen kann über die bayerische Geschichte unter Ludwig. Da gibt es auch Handbücher und es gibt auch viele andere Bücher. Aber dem Menschen Ludwig auf dem Wege nahe zu kommen, war mir extrem wichtig. Und das konnte ich halt auch durch seine Tagebücher, die mir eben netterweise, freundlicherweise zur Verfügung standen. Und da habe ich eben diese Person geschildert. Und das ist, glaube ich, das Besondere an meiner Biografie.
65.000 Tagebuchseiten. Haben Sie die alle gelesen?
Nein, die habe ich nicht alle gelesen, aber ich habe viel davon gelesen. Mhm. Er schreibt ja auch nicht unbedingt so, dass man es einfach runterlesen kann, sondern es ist auch eine sehr komplexe Schrift. Ich meine, jeder von uns, wer Tagebuch schreibt, weiß, dass man da nicht unbedingt die edelste Schrift hat, sondern er setzt sich morgens hin und schreibt es auf oder am Nachmittag, wenn er vom Spaziergang kommt. Und auf die Art und Weise entsteht so ein Tagebuch und da muss man dann eben immer wieder hineinstochern und versuchen, daraus die entscheidenden Dinge herauszuholen. Es gibt eben sehr vieles, was nebenbei mit ins Bild kommt dann. Und das ist wirklich auch das ganz Anrührende. Es sind eben viele Geschichten, die diesen Mann von einer ganz anderen Seite zeigen.
Mhm. Worüber schreibt er denn zum Beispiel?
Also er schreibt natürlich auch über seinen Tagesablauf. Also da lernt man viel darüber, wie dieser disziplinierte König seinen Tag verbracht hat. Seine Atelierbesuche. Er schreibt über ganz verschiedene Dinge, die er erlebt, wo man also viel eigentlich Tagesgeschäft hat. Zwischendrin gibt's immer wieder Reflexionen, dass er auch sagt, was ihn interessiert hat, wo ihn etwas fasziniert hat. Dann gibt's natürlich immer wieder die Geschichten über die Frau, in die er jetzt jeweils gerade verliebt war. Steht auch immer wieder was drin. Aber letztlich geht's eigentlich für ihn um einen Spiegel seines Tages. Und oder auch wenn er im Bildhaueratelier irgendwas Spannendes gesehen hat oder das schreibt er dann gleich auf oder traf Klenze und ging mit ihm auf die Theresienwiese, um zu überlegen, wie man das machen kann, oder ging mit ihm dort und dorthin, um darüber zu diskutieren. Also er schreibt, er ist sozusagen auch eine wunderbare Quelle für alle seine Architekturprojekte, weil er darüber auch sehr intensiv schreibt. Und zwischendrin gibt es eben immer wieder genau die Bemerkungen, die ihn als Person charakterisieren.
da kommt einem auch der Mensch nahe, wenn man sich so intensiv beschäftigt wie Sie, könnte ich mir vorstellen.
Ja, sehr.
Haben Sie das Gefühl, Sie kennen ihn wie einen guten Bekannten?
Das ist natürlich immer klar. Als Biografin muss man immer wissen, das sind fast 200 Jahre dazwischen oder zumindest 150. Und das ist, man muss sich immer mit Abstand auch nähern oder auch den Abstand behalten, weil man ihn nicht verstehen kann. Allerdings bei so vielen Ego-Dokumenten kommt man dem anderen natürlich sehr nahe und denkt, ja, jetzt verstehe ich, in welche Richtung er denkt. Also als es um die Abdankung geht, zum Beispiel von 1848, diese unmittelbare Zeit davor, wo man sieht, dass er wirklich an einer Art Burnout gelitten hat. Und das kann man praktisch minutiös in den Tagebuchaufzeichnungen verfolgen. Und dann ist man natürlich so einer Person sehr nahe und muss dann wieder versuchen, sie wegzuschieben, um nicht zu behaupten, ja, das ist jetzt sozusagen meine Schwester oder mein Bruder, den ich da charakterisiere, weil man eben doch diesen Abstand behalten muss. Ein König der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts muss einem fremd bleiben, auf eine gewisse Weise.
Leidet man manchmal auch mit?
Ja, klar, natürlich. Ja. Ich bin auch emotional. Also ich bin auch tatsächlich so, dass ich im Zweifelsfall, wenn irgendwas Fürchterliches passiert, auch mal in Tränen ausbreche. Und das ist nicht so, dass mich das alles kalt lässt. Also ich finde, den Abstand muss man auch wieder haben, wenn man schreibt, aber man muss auch die emotionale Berührtheit zulassen. Es sind ja große Reisen in die Vergangenheit. Also und ich, mein Buch ist ein Reisebericht aus dieser Reise in die Vergangenheit. Und es ist wie eine, das sind Erlebnisse, die man hat, die man dort mit so einer Person plötzlich teilt, die schon lange tot ist und deren Erleben aber natürlich einem dann sehr nahe kommt.
Und er kommt einem vielleicht noch näher, weil er nämlich nicht nur sehr, sehr viel Tagebuch geschrieben hat und auch viele, viele Gedichte, es sind viele Korrespondenzen erhalten, sondern auch ein Traumtagebuch. Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
Also Ludwig hat seine Träume schon vorher aufgeschrieben, die haben ihn interessiert. Ich habe versucht herauszufinden, ob es da irgendeinen konkreten Auslöser gab. Ich vermute, also ich meine, er hat Herodot aus dem Griechischen übersetzt, da gibt es viele Träume. Es gibt in der bildenden Kunst extrem viele Träume. Es gibt überall in der Bibel, überall werden Träume natürlich auch als wichtiges Movens in Geschichten vorangebracht. Und dann, wahrscheinlich hat ihn das auch dazu motiviert. Auch Herrscherträume sind natürlich auch immer ein Thema. Allerdings sind das meistens literarisierte Träume. Das heißt, die tauchen auf und werden dann in bestimmten Abläufen als Traum sozusagen eingebaut. Er schreibt auf, wohl auch, weil ihn Träume berühren und bedrücken. Und die ersten Träume, die mich so begleitet haben in seinem Tagebuch, sind, nachdem er eben den Thron bestiegen hat, 3 Monate später träumt er, der Vater sei eigentlich gar nicht tot, der Vater lebe noch, seine Stiefmutter habe es gewusst, der Bruder habe es gewusst, aber er nicht. Und jetzt hat er ein unglaublich schlechtes Gewissen und ein schlechtes Gefühl, weil er so viele Änderungen vorgenommen hat. Und das ist natürlich die direkte Kritik am Regierungsstil des Vaters. Und dieser Traum in Variationen kommt immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das ist so ein Traum, der natürlich, einmal wird er dann auch ins Gefängnis gesteckt, deswegen, weil er es im Traum, weil er so viel verändert hat und dass er jetzt das Geld nutzt, was dem Vater zur Verfügung steht. Also lauter solche Varianten kommen und zeigen, wie sehr er doch auch mit diesem Vater auch immer wieder gekämpft hat, innerlich.
Auch als Konkurrent.
Jawohl auch. Also er hatte halt starke Kritik an dem Vater, die er aber nicht äußern konnte und wollte, weil er den Vater auch gefürchtet hat. Der Vater hat ihn da offenbar sehr eingeschüchtert, auch als Buben. Er war ja von lauter dominanten Männern umgeben, von seinem Hofmeister und vom Napoleon und von dem Vater. Und da war der Vater, hatte eine ganz wichtige Rolle. Der Vater konnte ja, solange er lebte, einfach auch den Aufenthaltsort bestimmen. Der hat ihn dann nach Würzburg geschickt und hat gesagt, da nimmst du deine Wohnung. Das heißt, der dominante Vater hat ihn sehr begleitet. Und 1839, da ist er viel auf Reisen gewesen, der Ludwig, und da hat er auch an seinen Erinnerungen geschrieben. Und da ist ihm vermutlich auch aufgegangen, wie sehr der Vater ihn immer noch begleitet. Und da hat er dieses Traumtagebuch geschrieben, wirklich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, hat dort diese Träume aufgeschrieben, eine ganz außergewöhnliche Quelle. Und es ist eine Art Aufarbeitung dieser Vatergeschichte auch darin zu finden.
Die Träume waren ja teilweise sehr extrem. Da gab es einen Traum, dass er des Mordes bezichtigt wurde und er sollte enthauptet werden und der Vater hat ihn nicht begnadigt.
Mhm. Also das ist schon viel da, wo er eben sich mit diesem Vater auseinandersetzt und es ist fast so eine Art Selbsttherapie, weil er mit den letzten Träumen wirklich den Vater auch diese Dominanz des Vaters auch bewältigt hat. Und später hat er nicht mehr so viele Träume aufgeschrieben oder fast keine mehr.
Er hat auch geträumt, dass er immer wieder geträumt, dass er irgendwo zu spät kommt. Mhm. Das zeigt auch, unter welchem großen Druck er stand.
Ja, das ist klar. Ich meine, er war eben in dieser ständigen Situation, natürlich alle Dinge gleichzeitig machen zu müssen. Und da ist dieser Traum des zu spät Kommens ganz typisch. Und das verkleidet sich natürlich in ganz unterschiedliche Gewänder, wo er zu spät kommt und dass ihm zwar Leute helfen, aber dass er dann eben sein Frack nicht richtig zukriegt oder dass die Uniform nicht passt oder lauter so Träume, die eben zeigen, wie sehr er da auch unter Druck stand.
Auch durch die immerwährende Öffentlichkeit oder irgendwann hat er mal geträumt, dass er auf dem Nachttopf sitzt und eine Prozession an ihm vorbeizieht. Also, ja. Weil er kein Privatleben eigentlich hatte.
Ja. Oder auch der Traum, dass er und Therese, seine Frau, im Innenhof eines großen Häuserblocks liegen und alle auf sie runterschauen. Also diese Öffentlichkeit, die natürlich ihn auch ständig begleitet hat. Er ist ja, wenn er nach Italien gefahren ist, hat er gesagt, er möchte endlich mal wieder privat sein. Also das war mit ein Grund für seine Zufluchten, seinen emotionalen Zufluchtsort Rom, dass er gesagt hat, er möchte einfach nicht dauernd dieser Öffentlichkeit ausgesetzt sein und er möchte auch irgendwo ein Privatmann sein. Das ist ja eine neue Erfindung. Ich meine, Ludwig XIV., der hat das Private zum absoluten politischen Mittelpunkt gemacht. Der hat das Lever und alle die Dinge, wo immer alle zugeschaut haben, das war sozusagen eigentlich sein Königtum. Und Ludwig hat da schon getrennt zwischen dem König und dem Privatmann. Und das ist eigentlich ungewöhnlich für einen einen König, der alle Fäden in der Hand haben wollte und eigentlich sein eigener Ministerpräsident war, sein eigener Regent.
Wenn man über König Ludwig I. spricht, dann muss man natürlich eine Episode erwähnen, nämlich die Zeit ab 1846, als die Tänzerin Lola Montez nach München kam. So einfach machen wir es jetzt aber nicht, sondern wir wollen generell das Thema ein bisschen weiter aufmachen, nämlich die Tatsache, dass sich König Ludwig I. immer wieder verliebt hat, obwohl er eigentlich verheiratet war mit Therese.
Mit Therese, ja. Also man muss wissen, dass natürlich fürstliche Ehen in dieser Zeit meistens als Konvenienzehen geschlossen wurden und dafür ist es ganz besonders, dass er völlig klar die Therese immer mehr geliebt hat, also diese Liebe wuchs im Laufe der Jahre und er war wirklich ein er hat Gedichte an sie geschrieben, er hat immer wieder geschrieben, wie sehr er sie liebt und wie sehr er sie schätzt. Er hat sie auch als Person, als eine so zuverlässige und stabile Person unglaublich geliebt und geschätzt. Die haben immerhin 9 Kinder miteinander bekommen und das ist keineswegs nur irgendwie gewesen, um nun eine Nachkommenschaft für das bayerische Königshaus zu bekommen. Das muss man, glaube ich, vorausschicken. Aber die Therese hat ihm nicht gereicht. Er war zutiefst geprägt vom Geist der Romantik, von der emotionalen Hochgespanntheit dieser Zeit, von dem Gefühl, nur zu leben, wenn er verliebt ist, wenn er liebt. Und ohne Liebe war für ihn das Leben eigentlich gar nichts. Und die Therese war dann doch eher etwas hausbacken. Das war sozusagen die Ehefrau, die da war und die zuverlässig war und die solide war, aber die konnte ihm auch bei seinen Dingen nicht wirklich folgen. Also das wollte sie auch nicht. Also die hatte nicht dieses Gen sozusagen, was er vielleicht da auch sich gewünscht hätte. Und das führte dazu, dass er ständig verliebt sein wollte und eigentlich, wenn er nicht verliebt war, war er eigentlich traurig. Ich glaube, man muss hier vor allem von Anfang an mit einem Missverständnis aufräumen. Ludwig ist eigentlich als der große Schwerenöter irgendwo im Bewusstsein der Leute, der eine Frau nach der anderen flachgelegt hat und eine Affäre nach der anderen hatte. Also 90% oder 95% seiner großen Lieben waren alle platonisch. Die gingen nicht über Liebkosungen hinaus, über Küsse. Aber ansonsten waren das große Lieben, die aber keineswegs sozusagen sich irgendwo im Bett realisiert haben, sondern er hat die Angebot gebetet, er hat die verehrt, er hat sie, diese Frauen hat er mit Gedichten überschüttet, er hat sie einfach geliebt, aber er hat sie nicht benutzt. Mhm. Auch dieses Wort kommt immer wieder Und er hat sich dann selbst auch immer wieder die Hände gebunden, indem er irgendwelchen einfachen Mädchen, die mit ihm, in die er sich verliebt hatte, gesagt hat, wenn du tugendhaft bleibst, dann kriegst du von mir eine Mitgift und so weiter. Also er hat sich selbst auch gezügelt an dem Punkt, damit er ja nicht irgendwie in Versuchung gerät. Das ist, glaube ich, von Anfang an wichtig. Und in dieses Tableau kann man dann auch solche großen Leben wie die Marianina Florenzi, die Marchesa aus Italien, mit der er 3000 Briefe, der er 3000 Briefe geschrieben hat. Eine lebenslange Freundschaft wurde daraus, aber am Anfang war es eine große Liebe. Er war also völlig von ihr begeistert und er hätte auch gerne mit ihr was angefangen, dann hat sie Nein gesagt und dann war es das auch. Und es wird immer gesagt, dass ihr Sohn Ludovico ein Sohn von Ludwig ist. Definitiv nicht, das kann man auch den Tagebüchern entnehmen, obwohl der dann hier in München erzogen wurde und eben Ludovico hieß, aber das war es alles nicht. Also große Leben, die hineinwuchsen in sein Leben, die ja auch intensiv ihn begleitet haben und die vor allem auch in der Ferne natürlich sehr gut funktionierten. Also man kann natürlich mit Briefwechseln sowas wahnsinnig gut auch weiter betreiben, ohne dass es dauernd den Alltag beunruhigt. Auch mit der Therese war das so, dass die Briefwechsel, also sehr liebevoll waren und ständig. Also wenn er in Rom war, hat er 2-3 Mal die Woche geschrieben und ganz liebevolle Briefe und ihr immer Liebeserklärungen auch gemacht in den Briefen. Das war dann wieder schwieriger, wenn man dann nur zusammen war, dann war das wieder so der Alltag, der einsetzte. Und den Alltag, den mochte er nicht so gerne in den Liebesdingen. Jetzt sind wir schon bei der Lola und sind eigentlich an dem Punkt, dass er gerade 60 geworden war und eigentlich gedacht hat, die Liebe ist für ihn vorbei. Und nun kommt diese bildschöne junge Frau nach Bayern, will im Nationaltheater auftreten, kommt zu ihm in die Audienz. Es gibt unglaublich viele falsche Geschichten über diese Audienz, über diese erste. Also es ist Wahnsinn, mit was sich die Leute alle beschäftigt haben. Natürlich hat sie sich nicht das Bieder aufgeschnitten, um zu sagen, um ihm ihre Brüste zu zeigen. Und so. Also lauter solche Geschichten werden kolportiert, leidenschaftlich kolportiert. Stimmt alles nicht. Er war auch von ihr angetan, hat gerne Spanisch geredet. Er war ein Verehrer der spanischen Kultur, konnte auch Spanisch und fand das toll, mit ihr Spanisch zu reden. Und dann war er aber noch nicht so hingerissen, aber als er sie auf der Bühne zum ersten Mal tanzen sah, da war es um ihn geschehen. Dann hat er sie von seinem Hofmaler Stieler malen lassen, war dann immer dabei bei den Mal-Sessions, wie übrigens auch bei allen anderen Frauen, die er verehrt hat. Da hat er das immer, war der Stieler immer ein guter Anknüpfungspunkt, dass er da mit dabei sein konnte. Hat ihr dann relativ bald gesagt, sie möge doch bitte in München bleiben. Und dann blieb sie auch. Nun, Diese Lola Montes hieß eigentlich Eliza Gilbert, war geboren in Irland, war dann als junge Frau in Indien, weil ihre Mutter und ihr Vater nach Indien ausgewandert sind, ist dann wieder zurück nach Schottland. Also diese Lola ist eine lange Geschichte von einer unglaublich kosmopoliten Frau, die mit 19 bereits einmal durchgebrannt war und einmal geschieden war und dadurch in diesem viktorianischen England keine Chance mehr gehabt hätte und dann diese neue Identität, diese Kunstfigur Lola Montes erfunden hatte, eine spanische Adlige, die tanzen muss, um sich ihr Leben zu verdienen. Sie war für die damalige Zeit hochgebildet, in einem tollen englischen Internat in Bath aufgewachsen über viele Jahre und dort eben auch mit Französisch und mit Latein und mit Meteorologie und so weiter. Also sie konnte sich als gebildete Frau sehr gut mit dem Ludwig unterhalten und hat offensichtlich es geschafft, sie konnte auf seine Idealisierung, auf seine Liebe, die er ihr zu Boden Füßen legte, konnte sie reagieren. Also sie war kein leichtes Mädchen, was einfach nur irgendwie mit Ludwig sich herumgetrieben hätte, was alle rundherum dachten, sondern das war eine hochidealisierte Liebe, die eben auch eben viele Konsequenzen in Bayern hatte, weil die katholische Seite sehr schnell dachte, sie müssen diese Frau, die ja ein Freigeist ist und den Freimaurern nahe steht, die muss man bekämpfen. Und dann hat der Karl von Abel, der ja noch Ministerpräsident war, über den Polizeidirektor der Lola einen Spitzel ins Haus geschickt, um damit dem König irgendwie zu zeigen, was die für eine böse liederliche Person ist. Also er hat auf allen Fronten seinen König verraten, muss man sagen. Also ich habe ein ganz schlechtes Bild von diesem Abel, hat den Polizeidirektor eingespannt und alle diese Dinge, um diese Lola-Affäre zu ersticken, um den König eben von der Lola abzubringen, was nicht funktioniert hat. Dann stürzte im Ende Februar 1947, dass der Abel und vier Minister, das ganze Kabinett, nach 10 Jahren katholischer Herrschaft, stürzte das Kabinett. Die Kinder von Ludwig jubelten, jetzt ist endlich der Abel weg, der war ein Verderber Bayerns. Also auch die katholischen Kinder waren also begeistert, dass endlich dieser Ministerpräsident weg war. Es begann das Kabinett der Morgenröte, aber Lola machte Skandal. Und Lola war nicht eine, die nun still zu Hause saß und wartete, dass Ludwig sie besuchte, sondern Lola zeigte ihre neuen Erwerbungen an Schmuck im Theater und ließ sich von Ludwig begrüßen. Und diese Affäre fand sozusagen vor den Augen der interessierten Öffentlichkeit statt, die natürlich alles dachte, vor allem alle diese Klänze und andere, Entschuldigung, männliche Schmutzfinken, die alles unterstellten, was tatsächlich nicht stattfand. Und je mehr sich diese Affäre skandalisierte, umso mehr gab es auch eine Fronde gegen Lola, die eben dann auch dazu führte, dass letztlich die Lola immer mehr im Abseits geriet und der König auch immer mehr ins Abseits geriet. Das endete dann ja, wie wir alle wissen, der König wollte die Universität schließen lassen, weil die Lola-Unterstützenden Alemannen eine Kooperation hatten, eben dann sich mit den anderen angelegt, mit den anderen Studierenden, und dann traten die Bürger auf den Plan und sagten, die Universität darf nicht geschlossen werden, das ist ein wirtschaftlicher Faktor, das geht nicht, und ja, und das war der Anfang vom Ende. Ludwig musste nachgeben und die Universität wieder öffnen, und letztlich musste er zustimmen, dass Lola vertrieben wurde von den Münchner Bürgern gegen ihren Widerstand. Also sie hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, vertrieben zu werden. Und sie kam zwar noch einmal Anfang März zurück nach Bayern, aber nach dieser Vertreibung hat Ludwig sie eben nur noch dieses eine Mal gesehen. Mhm. Und das war er schreibt später, das war die tiefste Liebe seines Lebens, diese Lola.
Er hat ihr ja auch noch lange Geld überwiesen.
Ja, er hat ihr ein Haus, er hat sie ja zur Gräfin Landsfeld gemacht, er hat ihr ein Haus geschenkt, er hat ihr jährliches Geld von 20.000 Gulden, das war extrem viel Geld, ausgesetzt. Sie hat trotzdem Schulden gemacht. Und er hat sie also eigentlich noch eine ganze Weile gestützt, weil sie auch immer Briefe geschrieben hat, dass sie jetzt also völlig vernichtet ist und dass sie untergeht, wenn er sie nicht weiter unterstützt. Aber sie war ja dann zuerst in der Schweiz und dann in England. Da hat sie nochmal geheiratet und dann hat er schon dann seine Unterstützungen eingestellt. Und am Schluss wollte sie ihm nochmal seine Briefe verkaufen und dann war es Schluss. Dann hat er also wirklich gesagt, jetzt lass mir meinen mühsam errungenen Frieden. Das war dann aber erst so 1851, 1852, wo er die Lola, 1851, wo er sie dann endgültig hinter sich gelassen hat.
Doch 4 Jahre.
Ja.
Wie kommt man eigentlich an die Briefe jetzt, die Ludwig an Lola geschrieben hat?
Die sind gedruckt.
Die sind gedruckt.
Die sind gedruckt. Das hat der Lola-Biograf Bruce Seymour, der leider inzwischen verstorben ist, mit seinem Kollegen zusammen, hat diese Briefe tatsächlich gedruckt. Wobei ich sagen muss, diese Briefe sind kein Spiegel dieser Beziehung, weil die Lola, das sind eigentlich dauernd Battle-Briefe von Lola, und die Lola, die später nochmal eine großartige Tänzerin, eine Theaterunternehmerin, eine Vortragsreisende wurde und die ich wirklich neu entdeckt habe über diese Biografie, die kommt in diesen Briefen ganz schlecht weg. Als eine Frau, die immer alles schlecht macht, als eine, die dauernd um Geld bettelt. Und die ist viel klüger gewesen, als diese Briefe irgendwie signalisieren. Das war, glaube ich, für sie auch eine ganz schlechte Lebensphase. Da ist sie irgendwie richtig ein bisschen umgekippt. Also das ist auch für diese Lola, die ich wirklich nur empfehlen kann, wieder zu entdecken, weil sie nachher wirklich großartige Leserbriefe geschrieben hat. Eine taffe Frau und eine wirklich bemerkenswerte Person. Die war in der Zeit, gerade in dieser Phase, wo die Briefe dann überliefert wird, also keine Frau, mit der man gerne befreundet sein würde.
Diese Personen, die kommen Ihnen ja sehr nahe, wenn Sie sich so intensiv beschäftigen. Sie haben eine Biografie über die Lola Montez geschrieben und jetzt eben über Ludwig I. Mag man die Person dann? Gewinnt man die lieb?
Ja, natürlich. Man muss sich mit ihr auf eine gewisse Weise identifizieren und dann sie wieder weit wegschieben. Weil wenn man sie zu nah ranlässt, dann kann man schlecht drüber schreiben und dann verliert man auch seinen historischen Blick. Aber ich finde, die Empathie ist ein wichtiges Movens, was man in der wenn man sich als Historikerin einer Person nähert, was man auch einsetzen muss, um die Person zu verstehen. Und dann ist eben Empathie in der Geschichtswissenschaft auch ein wichtiger Weg, um ein Verständnis für Situationen zu entwickeln.
Mhm. Das man ja auch dringend braucht.
Weil was man dringend braucht, ja. um nicht dann einfach nur Dinge abstrakt zu schildern. Und ist auch wichtig, man muss die Strukturen verstehen und man muss die Personen in ihre Strukturen stellen, weil keine Person lebt nicht in diesen Strukturen. Und so eine Lola, die wäre wahrscheinlich in unserer heutigen Zeit, wäre die super, würde wunderbar passen. Als Influencerin würde die, wäre genau, oder Madonna oder sowas einem alles ja. einfällt. Aber damals ist sie immer angeeckt in der Gesellschaft. Also man muss die Gesellschaft verstehen, um die Person in dieser Gesellschaft zuordnen zu können, aber sich ihr dann mit Empathie nähern.
Mhm. Diese Empathie, die spürt man auch zwischen den Zeilen, wenn man ihr Buch liest. Ich habe es ganz gelesen, hat über 600 Seiten. Wir müssen jetzt ein bisschen abkürzen. Ludwig der Erste hat abgedankt, dann kam sein Sohn, Max der Zweite, auf den Thron, den er nicht allzu sehr schätzte. Mhm. Eigentlich wollte er selber wieder auf den Thron. Und als Max der Zweite verstorben ist, kam Ludwig der Zweite, sein Enkel. Den hat er noch beraten.
Er hat auch in der Zeit, in der sein Sohn regiert hat, der Max, und später auch bei Ludwig, war er immer so ein Elder Statesman. Also jeder Gesandte, der irgendwie der kam oder der ging, hat sich auch bei ihm gemeldet. Er hatte mit dem Minister seines Sohnes und auch von Ludwig II. Ein ganz gutes Verhältnis zu dem Ludwig von der Pforten, der ständig bei ihm auch irgendwo zum Essen war und mit dem er sich beraten hat. Also er hat weiterhin Einfluss auf die Politik gehabt, mehr als man meinte. Und als Kunstkönig hatte er sowieso nicht abgedankt, weil er nach wie vor ganz viele Gebäude eröffnet hat, Denkmäler eingeweiht hat und so weiter, und die Künstler ihm sozusagen den roten Teppich ausgerollt haben. Also er war ein König außer Dienst, der aber ständig weiter präsent war, auch im Land mit Reisen. Er hat es sehr bedauert, nicht mehr regieren zu können, und es ist großartig, wie er, dieser energiegeladene Machtmensch, wie er es geschafft hat, damit umzugehen, sein heiteres Gemüt, wie er das nennt, zu bewahren. Und der Enkel war ihm durchaus nahe, weil der auch immer als Kind schon immer mit Bausteinen gebaut hat und gesagt hat, ach, hat er der Erzieherin gesagt, der Ludwig, der ist ihm eigentlich, der Kronprinz, der ist mir eigentlich sehr nahe. Und dann sagt die Erzieherin, wenn er nur euer heiteres Gemüt hätte. Und das passt natürlich dann auch gut auf den Unterschied, denn das hatte der Ludwig II. Ja definitiv nicht. Und als dann die Krise von 1866 da war der unerfahrene Ludwig, Ludwig II., der gerade mal 20 war, der auch nicht wie Ludwig I. mit großer Ausbildung und Kenntnis und Reisen und allem in diese Tätigkeit als Monarch hineingekommen war, natürlich auch durchaus eines Ratschlags des Großvaters bedürftig, der ihn da auch begleitet hat. Der hat auch definitiv Politik gemacht, hat Briefe an den preußischen König, an den österreichischen Kaiser geschrieben, hat sich sehr bemüht, in dieser Krise von 1866 diese deutsche Sache aufrechtzuerhalten, dass nicht ein deutscher Brüderkrieg Deutschland entzweit und wieder Frankreich irgendwelche Chancen gibt, da übergriffig zu werden, und war da wirklich politisch nochmal sehr, sehr aktiv.
Und der war ja schon 80.
Da war er schon 80.
Mhm. Dann hat er noch Reisen unternommen, und in Nizza ist er verstorben im Alter von 81 Jahren. Und Napoleon der Dritte hat ihm die große Ehre erwiesen mit 101 Kanonenschüssen.
Ja.
Also als großer Staatsmann geehrt.
Also eigentlich wie ein regierender Monarch. Mhm. Und das war natürlich besonders, weil es war ja Eugène Beauharnais, war ja sein Ludwigs Schwager, und Hortense Beauharnais war ja die Mutter von Napoleon III. Und die hat ja in Augsburg gelebt. Der Napoleon III. War ja eine ganze Weile, was man nicht so richtig weiß, in Augsburg aufgewachsen und sprach Deutsch mit einem schwäbischen Akzent, was auch sehr lustig ist. Ja. Und der hat ja auch nochmal, der Ludwig eben dann bei der Weltausstellung von 1867 nochmal zu Gast in Paris war, hat ihn ja der Napoleon III. Mit großen Ehren empfangen, und sie haben dort viel geredet. Und Ludwig stapfte also durch diese Weltausstellung, hat alles sich angeschaut und war sehr begeistert, hat auch das Grab Napoleons I. besucht und die Gräber in der Invalidendom und die Gräber der Marschälle, unter denen er gedient hat. Und bevor er eben nach Nizza fuhr, ist er nochmal auf die Weltausstellung gefahren. Und eine der großen Salonnieren in Paris hat immer nur gesagt, l'adorable vieillard, der anbetungswürdige Greis, weil er wirklich einfach dieses Paris auch wieder in sich aufgenommen hat, das er zuletzt ja gesehen hatte als ganz junger Mann, 1806 auf Einladung Napoleons. Und das ist schon, da hat sich nochmal ein großer Bogen geschlossen. Und er war ja immer ein großer Spaziergänger und ist auch in Nizza bis zum Schluss spazieren gegangen und hat es dann sehr bedauert. Er hatte ja wohl Herzschwäche und hat es dann sehr bedauert, dass er nicht mehr gehen konnte, weil er eben die Beine immer dicker wurden. Und so ist er dann am 29. Februar 1868 gestorben.
Jetzt haben wir auch den großen Bogen bekommen, den ganz großen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es ist jetzt 5:05. Für mich ist die Zeit unglaublich schnell verflogen. Es war hochinteressant. Vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Marita Kraus. Es hat mir Spaß gemacht.
Ihnen auch, ja. Das ist schön. Marita Kraus, Historikerin, hat ein Buch geschrieben über Ludwig I. von Bayern mit dem Untertitel Träume und Macht, erschienen im C.H. Beck Verlag. Jetzt sage ich danke, freue mich aufs nächste Buch.
Ja, vielen Dank.
Und auf die Bayerische Landesausstellung.
Wiederschauen.